Mit jemandem gemeinsame Sache machen heißt so viel wie sich mit jemandem verbünden, oft heimlich oder unter einer Decke stecken, sich verschwören. Aber was bedeutet nun eine gemeinsame Kasse haben, und zwar mit Christus? Seinen ganzen Besitz mit Christus zusammen in einen Topf werfen? Wie uns dieses ganz praktische Bild helfen kann, die eigene Christusbeziehung zu vertiefen, das wollen wir in der kommenden Stunde entdecken. Herzlich willkommen in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Geschäfte machen, Bündnisse schließen, das gehört zum täglichen Handeln des Menschen. Vielleicht ist so die Währung des Leidens Christi für jeden Einzelnen für uns besser zu verstehen. Dass Christus jede menschliche Schuld gegenüber Gott begleichen kann. Gott gibt den zahlungsunfähigen Seelen Kredit, sprich Barmherzigkeit, damit sie am Lebensende mit seiner Hilfe etwas zurückgeben können. Das ganze Alte Testament ist geprägt von Bündnissen und auch Tauschhandel. Welchen Kaufpreis wirft nun Christus am Markttag in die Waagschale, um den Sünder loszukaufen? Die zahlungsunfähige Seele, die eine gemeinsame Kasse mit Christus hat, nimmt so Anteil an seinem Eigentum, seinen Verdiensten. Vielleicht kann dieses Bild so für uns alle zum Reichtum werden. Aber da habe ich nun einige Begriffe schon herausgepickt, wenn es heute um die Liturgie, die gemeinsame Kasse mit Christus, Liturgie und Erlösung bei Gertrud von Helfter geht. Dazu darf ich ganz herzlich Dr. Vicky Ranf begrüßen. Sie sind uns zugeschaltet aus Trier. Herzlich willkommen hier in der Spiritualität.
Ja, grüß Gott, Frau Engert, und auch liebe Hörerinnen und Hörer. Grüß Gott.
Sie sind Hochschuldozentin für Philosophie und Theologie an der Universität Trier und auch am Institut für Cusanus-Forschung. Sie haben in Philosophie promoviert, auch über die Hildegard von Bingen, und sind an einem Habilitationsprojekt. Frau Dr. Ranf, wenn ich da jetzt so einige Begriffe aus Ihrem Impuls schon mal herausgepickt habe, und zwar die ja alle dem Bereich der Wirtschaft zuzuordnen sind, da sind ja manche durchaus auch biblischen Ursprungs, wie das Lösegeld. Aber manchmal fragen wir uns vielleicht, passt denn diese Sprache und diese Bilder des Handels, der Wirtschaft ja auch in diese christliche Spiritualität, vielleicht auch ja besonders in diese Liebespoetik der heiligen Gertrud von Helfter?
Ich meine, das ist kein Widerspruch, denn das ganze menschliche Leben bildet sich ja ab in der Christusbeziehung, und das ganz praktische Leben, auch das wirtschaftliche Leben, ist ja ein Teil. Übrigens spricht ja auch Jesus sehr viel, oder ob es sehr viel ist, aber immer wieder mal vom Geld. Wenn wir in die Bibel gucken, hat Jesus selber auch Gleichnisse, die das Geld mit einbeziehen. Und dieses Beispiel nun, das Sie schon angesprochen haben aus dem späteren Verlauf des Vortrages, das stammt von Paulus, der nämlich im Galaterbrief an verschiedenen Stellen im 3. und 4. Kapitel immer wieder vom Loskauf spricht. Da heißt es zum Beispiel in Galater 3,13, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Oder dann im 4. Kapitel in Vers 5, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen. Und damit wir die Sohnschaft erlangen. Also das sind Bilder, die durchaus biblisch sind. Und Gertrud von Helfter benutzt diese biblischen Bilder in einer sehr frischen Weise, wie ich finde, um in ihrer, wie Sie auch schon richtig angemerkt haben, sehr poetischen Sprache ihre eigenen mystischen Erfahrungen auszudrücken, anhand auch biblischer Bilder, die sie aber sehr originell zuspitzt. Das werden wir dann im Laufe des Vortrages noch an der einen oder anderen Stelle erleben.
Das heißt, die Bilder dienen eigentlich uns, damit wir den Himmel ein Stück weit mehr in unsere irdische Welt auch hineinholen können, um es auch besser zu verstehen, um den Abstand vielleicht auch zu verringern oder uns besser hineinzuversetzen. Ja, dann darf ich Sie bitten zu der gemeinsamen Kasse mit Christus, Liturgie und Erlösung bei Gertrud von Helfter, und auch Sie, die Sie uns zuhören, haben dann nach dem Impuls noch die Möglichkeit, sich mit einer Frage hier direkt an uns und an Frau Dr. Ranf in dieser Sendung zu wenden.
Ja, danke schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, Das ist ja schon der zweite Teil einer Reihe, einer kleinen Reihe zumindest, die wir heute schon wieder abschließen mit diesem zweiten Vortrag. Denn vor etwa 4 Wochen hatten wir ja eine erste Position, könnte man es nennen, die Hildegard von Bingen eingenommen hat in dieser Frage der Zusammengehörigkeit von Liturgie und Erlösung. Und nun heute wollen wir eine zweite Mystikerin des Mittelalters kennenlernen, die auch Benediktinerin gewesen ist, so wie Hildegard von Bingen auch. Und für die übrigens auch die Überlegung besteht oder bestanden hat, ich weiß nicht, wie gerade der aktuelle Stand ist, sie zur Kirchenlehrerin erheben zu lassen durch die Kirche. Aber das nur in Klammern. Gertrud von Helfter nun hat diese stark wirtschaftlich oder überhaupt auch pragmatisch ausgerichteten Bilder, die sie mit ihrer Liebespoetik verbindet in der Sprache. Aber das werden wir dann im Folgenden sehen. Nach der Kirchenlehrerin Hildegard von Bingen also, nun eine Heilige, die den Beinamen die Große erhalten hat. Gertrud die Große nennt man sie auch, nicht nur Gertrud von Helfter nach dem Ort, wo sie im Kloster gewesen ist. Deren Verehrung übrigens auch in der Gegenreformation bis nach Südamerika gelangte. Auch da ist sie bekannt geworden und wird verehrt. Gelebt hat sie vom 6. Januar 1256 bis zum 17. November 1301 oder 1302. Heilig gesprochen wurde sie im Jahr 1678. Über ihr Leben wissen wir einiges, weil Mitschwestern ihre biografischen Daten notiert haben, beziehungsweise auch manches aus ihrem Leben niedergeschrieben haben, was sie selber begonnen hat. Aber die Schwestern, die Mitschwestern im Kloster, haben dann diese biografischen Notizen fortgeführt. Als 5-Jährige erfahren wir da, ist sie zur Erziehung ins Kloster Helfter bei Eisleben gekommen, im heutigen Sachsen-Anhalt. Sie hat in diesem Kloster eine reiche Bildung erfahren, denn sie hatte Mitschwestern, die sehr gelehrt waren. Ihre wissenschaftlichen und musikalischen Fähigkeiten wurden gerühmt und berühmt. Zu ihren Mitschwestern gehörte die Äbtissin Gertrud von Hackeborn, die Lehrerin des Klosters Mechthild von Hackeborn und schließlich kommt auch die selige Mechthild von Magdeburg nach Helfter, die wohl vorher als Begine gelebt hat und dann im Alter ins Kloster Helfter gekommen ist, ohne aber dort Profess zu machen. So können wir sehen, dass Gertrud berühmte Mitschwestern gehabt hat, die selber auch in ihrer Weise sehr gelehrt gewesen sind. Das Kloster Helfter galt im Mittelalter als Krone der Frauenklöster, so berühmt war dieses Kloster wegen seiner Frömmigkeit, Mystik und Bildung. In der Reformation wurde es aufgehoben und dann in unseren Tagen nach dem Ende, dem Zusammenbruch der DDR, regelrecht aus den Ruinen neu aufgebaut und dann vom Zisterzienserinnenorden besiedelt. Gertrud nun hatte im Alter von 25 Jahren im Kloster ein mystisches Erlebnis, das sie auf die Spur bringt, sich innerlich intensiver Christus zuzuwenden. Wir hatten ja schon gehört, mit 5 Jahren ist sie ins Kloster gekommen, aber sie hat dort, wie sie selber schreibt, erstmal nur der weltlichen Bildung gelebt und das geistliche Leben eigentlich gar nicht so ernst genommen. Das ändert sich nun nach dieser inneren Erfahrung. Im Folgenden prägt sie auch die Herz-Jesu-Verehrung. Da ist sie, man könnte sagen, so etwas wie eine Urheberin dieser Frömmigkeit in der Kirche. Weitere innere geistliche Erfahrungen, die sie macht, entspringen vor allem der Liturgie. Im Gottesdienst oder im Stundengebet macht sie innere Erfahrungen, die mit dem jeweiligen Fest oder dem Gebetsanliegen der jeweiligen Gebetszeit, des Stundengebetes oder der Eucharistiefeier zusammenhängen. Sie wird aufgrund ihrer inneren Erfahrungen Ratgeberin für viele, die sie im Kloster aufsuchen und verfasst auch geistliche Schriften. Das wäre zunächst der sogenannte Legatus Divinae Pietatis, das heißt übersetzt der Gesandte der göttlichen Liebe, wo sie ihre Erfahrungen und inneren Offenbarungen schildert. Dieses Buch ist aber zum Teil von ihren Mitschwestern verfasst oder bearbeitet, weitergeschrieben, weil Gertrud dieses Buch nicht zu Ende geschrieben hat. Das zweite Buch, das sie herausgibt bzw. verfasst, sind die Exercitia Spiritualia, übersetzt geistliche Übungen, also Exerzitien könnte man sagen, ein Exerzitienbuch schon vor dem heiligen Ignatius, wo sie geistliche Übungen darstellt, und zwar am Ende ihres Lebensweges. Das ist also ein Alterswerk, wo sie ihre eigenen Erfahrungen in 7 Kapiteln zusammenfasst, die einen Übungsweg beschreiten und sich am religiösen Lebenslauf ausrichten. Diese Schrift stammt insgesamt von Gertrud selbst. Die poetische Sprache dieser Schrift fällt in besonderer Weise auf. Heute nun in unserer Sendung soll aus dem reichen Schatz dieses Gesamtwerkes nur ein Thema betrachtet werden, nämlich das Thema der Erlösung, wie Gertrud es im 7. und letzten Exerzitium ihrer Exercitia darstellt, also der letzte Übungstag gewissermaßen, indem sie die 7 Tagzeiten des kirchlichen Stundengebetes mit den Ereignissen des Lebens Jesu verbindet, und zwar in besonderer Weise mit seiner Passion. Das ist also auch jetzt für die Fastenzeit ein guter Ansatz, sich auch in die Passionsfrömmigkeit nochmal hinein zu vertiefen. Das soll uns nun im Folgenden beschäftigen, diese Abschnitte des 7. Exerzitiums zu betrachten, und zwar in der Reihenfolge, wie das Stundengebet jeden Tag im Kloster gebetet wird. Das wird dann für uns jetzt auch im Folgenden der Leitfaden. Seit der frühen Kirche werden die Gebetszeiten des Jerusalemer Tempels übernommen und mit Stationen, etwa der Passion Christi, aber auch der Stunde der Sendung des Heiligen Geistes verbunden, die nach den Zeugnissen des Evangeliums oder auch der Apostelgeschichte zur jeweils selben Uhrzeit stattgefunden haben, zu denen auch die Gebetszeiten des Stundengebetes gebetet werden. So beginnt das Erlösungsthema mit dem Gebet der Prim, also der Gebetszeit zur ersten Stunde des Tages, und kreist bis zur Komplett, dem Nachtgebet der Kirche, um wiederkehrende Motive. Die sind allerdings nicht thematisch gegliedert oder in einzelnen Horen, also Zeiten des Stundengebetes, nacheinander in ihren Motiven betrachtet, sondern der Rhythmus der Betrachtung stellt sich folgendermaßen dar. Er ist zwar von den Tagzeiten bestimmt, deren Zuordnung zur Chronologie des Leidens Jesu wird jedoch immer wieder durchbrochen von grundsätzlicheren Meditationen zur Erlösungsthematik. Gertrud variiert so wiederkehrende Motive des Erlösungsthemas und bildet in dieser Schrift einen doppelten Rhythmus aus. Einmal das Voranschreiten in der Stundenliturgie und dann aber auch das Verweilen in der betrachtenden Wiederholung und Variation. Dieser Doppelrhythmus prägt charakteristisch Gertruds Exerzitium und spiegelt sich auch in der folgenden Darstellung. Die Exerzitanten, also die Menschen, die die Exerzitien machen, führen durchgängig ein Gespräch mit der Liebe, die gewissermaßen als Person auftritt, und zu jeder Zeit des Stundengebetes führen sie auch zusätzlich ein Gespräch mit einer anderen Tugendkraft, also immer die Liebe und eine andere Kraft zu jeder Zeit des Stundengebetes. Die Liebe vertritt die Seele beim Vater der Barmherzigkeit zwecks Schuldenerlass, da ist das Thema schon, aus dem Schatz des Leidens seines Sohnes. Mit der Währung des Leidens Christi wird die Schuld gegenüber Gott beglichen, nämlich alle Sünden bis zu kleinsten Nachlässigkeiten. Unterlassungssünden werden so ernst genommen wie Tatsünden, denn die Liebe hat die Funktion des Advokaten und somit des Heiligen Geistes, und der weist auch auf Dinge hin, die wir vielleicht als klein empfinden, die aber der Liebe widersprechen. Eine vergleichbare Aufgabe wie dem Heiligen Geist kommt Christus in der Prim zu, also in diesem ersten frühmorgendlichen Stundengebet zur ersten Stunde, wo nämlich Christus als Unterpfand des Loskaufes vorgestellt wird. Er soll als Richter und Anwalt vor Gericht neben der Seele stehen, da er sie teuer erworben hat. Er soll aufzählen, was er für die Seele getan hat, wie er alles für sie eingesetzt hat und in der Todesstunde über sie richten soll nach dem Maß der Erlösungsgnade. Das ist interessant, dass Christus zugleich Richter und Anwalt ist. Wir kennen das aus der Bibel eher so, dass das Gericht Christus übertragen ist am jüngsten Tag und dass der Anwalt der Heilige Geist ist. Hier ist es so formuliert, dass Christus Richter und Anwalt der Seele, also man könnte sagen Strafverteidiger, zugleich ist. Die Seele weiß sich zu helfen, indem sie mit dem Kelch Christi alles ihr Fehlende auffüllen will. So sagt Gertrud: Ich weiß, was ich mache. Den Kelch des Heils werde ich ergreifen. Jesu Kelch werde ich legen auf der Wahrheit leere Waage. Denn das erlösende Blut Christi wiegt auf der Gerichtswaage alle Sünden und Mängel des Menschen auf und offenbart über die Wahrheit des Sünders hinaus diejenige Christi als Erlöser, der Wahrheit in Person. So wendet sich die Beterin mit diesem Psalmwort in der Prim an die Liebe und an die Wahrheit, die Christus selber ist, indem sie den Inhalt des Kelches, nämlich das Blut Christi, anruft über ihre Sünden. In der Terz, dem Stundengebet zur dritten Stunde, bittet die Seele um das Fehlende, das sie in Christus haben möge, der sich ganz in die Waagschale warf zugunsten des Menschen. Also auch das Bild der Waage taucht hier auf, dass nämlich der Sünder gewissermaßen gewogen wird und Christus mit seinen Erlösungsgnaden gewissermaßen die Waage im Lot halten kann. Zuvor erweckt sie, die Seele, das Lösegeld und den bildlichen Bezahlvorgang, wenn sie die Liebe und den Frieden anruft. Und da schreibt Gertrud: Siehe, schon steht, der mir Kredit gegeben an der Tür und verlangt zurück von mir meines Lebens hinterlegtes Gut. Der Gerichtsvollzieher fordert ein von mir für meine Zeit den Tribut. Mit ihm zu sprechen ist für mich nicht ungefährlich, denn ich habe nichts, wovon ich zahlen könnte, meine Schuld. O Friede mein, Jesus, voll von aller Süßigkeit, wie lange noch bist du still? Wie lange noch lässt du dich verleugnen? Wie lange noch schweigst du? Gerade jetzt sprich für mich und sage in inniger Liebe das Wort: Ich werde ihn auslösen. Soweit Gertrud. Wir merken schon, es ist eine sehr poetische, dichte Sprache, die man sich erschließen muss. Aber das Bild dürfte klar geworden sein. Gott als Kreditgeber fordert durch den Gerichtsvollzieher von der Seele zurück, was sie zum Leben geliehen bekommen und durch die Sünde unwiederbringlich verloren hat, sodass sie einen Offenbarungseid leisten muss. Jedoch hat sie in Christus einen Bürgen, der für sie zahlen kann. Offenbar will er darum gebeten sein, wie die innige Bitte der zahlungsunfähigen Seele an die Liebe des zunächst schweigenden Erlösers zeigt. Das nachfolgende Gebet schildert in biblischen Anklängen die Hoffnung auf dieses Mitleid des Erlösers. Die Beterin erinnert an die für sie erlittenen Passionsleiden Christi zur Zeit der Terz, nämlich Geißelung und Dornenkrönung, dass er bereits für ihre Schuld bezahlt hat. Christi Leiden nämlich sind die Sühne für die Sünden und die Bezahlung der Schuld, sodass die Seele, die den Gerichtsvollzieher erwartet, auf die Bezahlung verweist, die Christus schon geleistet hat. Die Zuwendung der Früchte des Leidens Christi schildert sie im Bild des Salböls, also jetzt wird eine andere Bildwelt aufgerufen, aus dem Alabastergefäß nach Lukas 7,37, das ist also die Sünderin, die Jesus salbt, dass ihre Sinne erwecken und einen Sinneswandel hervorrufen soll. Da schreibt sie: Meine Sinne, bestreiche sie und salbe sie ganz und gar mit dem Blut jenes glorreichsten Hauptes und mit dem Schmerz jener verehrungswürdigen Sinne. Hier wird das physische Leiden Christi der Erlösung der entsprechenden menschlichen Vermögen zugeordnet, die mit derselben Körperregion verbunden sind, als Bild für die inneren geistlichen Sinne. Diese Betrachtung der leidenden Sinne Jesu soll eine Decke über die ganze Schuld der Beterin breiten, um sie zu tilgen, so Gertrud. Also ein anderes Bild, die Sinne, die gesalbt werden, die Sinne, die aber auch im Menschen zur Sünde beitragen und die durch das auch sinnliche Leiden Christi erlöst werden. Zur Stunde der Sechst, also mittags um 12, der Zeit der Kreuzigung Jesu, betrachtet Gertrud im Stundengebet die Kraft des Kreuzes Christi in den Leiden dieser Stunde des Karfreitags. Die Exerzitanten sollen ein Gespräch mit der Weisheit und der Liebe führen, um in der eigenen Todesstunde durch die Kraft des kostbaren Kreuzes Christi gegen alle Angriffe und Nachstellungen des Feindes verteidigt zu werden. Die Kraft des Kreuzes dient nicht nur der Erlösung, sondern auch als Waffe gegen die Angriffe des Feindes. Christus wird nämlich dann Schonung gewähren und den Sünder mit dem Becher der Nachsicht tränken, wie Gertrud das nennt. Also der Kelch, beziehungsweise hier ist es der Becher, wohl eher der Becher Wasser, der erfrischt und den Menschen tränkt, durch die Nachsicht, die also keine einfache Nachgiebigkeit ist, aber eine barmherzige Nachsicht, die Sündenerlass schenkt. Der Gnadenerweis Christi ist eine Erquickung der Seele, die diese Gnade empfängt. Die Weisheit lädt in ihrem Rat Jesus das Kreuz auf, um durch das Leiden des Unschuldigen den Schuldigen zu erlösen, indem die Gerechtigkeit in ihrem Zorn besänftigt wird. Hier zeigt sich eine Auffassung, die mit der Gerechtigkeit Gottes rechnet, der Genüge getan werden muss. Doch legt die Weisheit Christus die Liebe auf den Rücken wie das Kreuzesholz, sodass die Liebe das Kreuz trägt und das letzte Wort die unauslöschliche Barmherzigkeit behält, auch über die Gerechtigkeit, die aber nicht geleugnet wird oder verschwiegen wird. Das Motiv des Lösepreises wird nun angesichts der Torheit des Kreuzes nach 1 Korinther 1,18 folgende als scherzhaftes Spiel der Weisheit nach Sprüche 8,30 vorgestellt. Das ist eine ganz eigentümliche Stelle, dass Gertrud nämlich in gewisser Weise ironisch dieses Bild vorstellt, wenn sie Folgendes schreibt. O Weisheit, welch ein Spiel du doch vollendest durchspielst, mit welch einem Scherz du meinen Jesus rings umgarnst. Du stellst bloß den König der Glorie und machst ihn zum Schauspiel der Schande. Du heftest ihn an den Pfahl, ihn den Lösewert der ganzen Welt. Du allein erwägst und beurteilst, welchen Wert dieses heilige Haftgeld hat, um zu lösen der ganzen Pflichtverletzung Schuld. Du erhöhst das Leben aller am Kreuz hoch über der Erde, auf das in seinem Tod er alles an sich zieht und lebendig macht alles. Die Ironie besteht darin, dass die Weisheit selbst, die göttliche Weisheit, Christus ans Kreuz bringt, also ihn in die Erniedrigung, die sogenannte Kenosis, überführt und dass gerade Gott, der ja der Höchste ist, dass gerade er den niedrigsten Platz einnimmt im Leiden Christi. Das formuliert Gertrud im Begriff der Ironie oder in dieser Sprachform. Dies setzt sich nun fort in Bildern aus Medizin und Pharmazie im Sinne der heilenden Erlösung. Nach den wirtschaftlichen Motiven, auf die wir aber später jetzt noch zurückkommen, also Bildmotiven, kommen hier nun in einem nächsten Abschnitt Bilder aus der Medizin und Pharmazie zur Sprache, die Gertrud auch auf die Erlösung anwendet. Und zwar schreibt sie folgendermaßen: O Liebe, voll der Weisheit, welch linderndes Mittel stellst du her, um mit Heilkraft alles zu erfüllen, was zu Boden je gestürzt? O, welch ein Heilpflaster legst du auf, um zu heilen die Wunde aller? O Liebe, dein Ratschlag bringt denen, die zugrunde gerichtet, Hilfe. Du verurteilst den, der keinen Schaden verschuldet hat, verurteilst ihn, um heil zu machen, den Beschuldigten in seinem Elend. Du vergießt unschuldiges Blut, um besänftigen zu können die Gerechtigkeit in ihrem Zorn und um dem, der arm und mittellos, zu erwerben einen Vater voller Milde. O weise Liebe, dein Richtspruch hebt die, die im Elend sind, wieder auf. So Gertruds Gebet. Dies entspricht dem vierten Lied vom Gottesknecht in Jesaja 52 und 53, das wir am Karfreitag wieder in der Liturgie hören, nämlich des Gottesknechts, der die Schuld aller trug. Aber es entspricht auch dem Exultet der Osternacht, wo es dann heißen wird, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. Durch diese biblischen und liturgischen Vorbilder ist auch der Gedanke zu erfassen, dass unschuldiges Blut den schuldigen Menschen entsühnt und der Zorn Gottes in barmherzige Milde für den Sünder verwandelt wird. Dies ist der Lösepreis, damit dem mittellosen Sünder diese Aufrichtung erworben werden kann. Dass Gott gerecht und barmherzig zugleich ist, fasst die sechs zusammen in einem Gebet zur göttlichen Weisheit. Wie Gott in seinem Blut dem Menschen Huld erwiesen hat, möge er mit der Kraft des Kreuzes alles im Leben zugrunde Gerichtete aufrichten. Alle Vergehen sollen bedeckt und alles Versäumte gut gemacht werden durch die Vermittlung Jesu, der in freiem Gehorsam sich dem Schiedsspruch Gottes überlassen hat und so dem Menschen Erlösung erworben hat. Wie das im Folgenden sich weiterentwickelt, weiter meditiert wird in den weiteren Gebetszeiten des Stundengebetes, hören wir nach der Musikpause.
Wir haben eingeschaltet in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Sie hören einen Impuls von Dr. Vicky Ranf, sie ist Hochschuldozentin in Trier und spricht über eine gemeinsame Kasse, ein Ausdruck von der Gertrud von Helfter, Gertrud der Großen. Und sie beschreibt, wie wir auch das ganze Erlösungsgeschehen nacherleben können, an einem einzigen Tag, wenn wir die Liturgie mitbeschreiten im Stundengebet. Und da hat Gertrud die Große auch ein Buch geschrieben, eine Exerzitienübung, und über das siebte Thema, über die Erlösung, hören Sie weiter, Dr. Vicky Ranf.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zur nächsten Hore des Stundengebetes, nämlich zur Non um 15 Uhr. Zur Non gedenkt Gertrud mit der Kirche des Todes Jesu und mit ihm des eigenen Todes. Wenn sie schreibt, und in den Tod des Lammes gib deinen eigenen Tod hinein, auf dass du, so umhüllt in Schutz genommen, hinübergehst frei von Sorge. Christus als das Opferlamm ist nämlich der Schutz aller Gläubigen im Gericht. Damit verbindet Gertrud den folgenden Gebetsvers. Du Reicher wolltest unsere Armut ertragen, für uns wurdest du ans Kreuz geschlagen. Das Blut und Wasser aus der Seite dein, wasche uns vom alten Leben rein. Christus teilt daher die Armut der Erlösungsbedürftigen und wäscht sie mit den Sakramenten der Taufe und Eucharistie, für welche Blut und Wasser der Seitenwunde stehen. So stellt er die Schöpfung wieder her und bringt der ganzen Welt Heil und Erlösung. In der Not des erlösungsbedürftigen Menschen ruft die Seele nun die Liebe an, dass diese sie zu ihrem Markttag rufe, an dem ein Tauschhandel erfolgen soll. So schreibt Gertrud, denn meine Seele begehrt heftig nach deinem Markttag, dass du an deinem Markt voll Treu und Güte mir für meine schlechten Taten im Tausch gibst deine guten Taten. Du hältst meinen Jesus, mein süßes Heil, so stark angeheftet an dem Kreuz, dass er unter deiner Hand seinen Geist aushauche und ihm sein Leben schwinde vor Liebe. Soweit Gertrud. Originell erscheint dieses Bild des Markttages, das den Tauschhandel der Erlösung illustriert. Die Liebe bindet nicht nur Christus ans Kreuz, sondern nimmt ihm dort auch das Leben zur Erlösung der geliebten Menschen. Dies entspricht Johannes 10, 18, wo Jesus über sein Leben sagt: Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Diese Liebe dürstet danach, gegebenenfalls das Leben sogar mehrfach hinzugeben, um jeden einzelnen Menschen mit seiner Liebe und Erlöserkraft zu erreichen und zu retten. Dazu nimmt die Liebe scheinbar die Rolle eines Folterknechtes ein, wenn Gertrud Folgendes ausführt: Du, den Quell des Lebens, peinigst du mit solchem Durst, dass es ihm nicht genügt, ein einziges Mal zu sterben, sondern dass er, schon im Sterben, sich selbst noch so der Liebe aussetzt, dass er begehrt und danach dürstet, vielfachen Tod für jeden Einzelnen zu sterben, wenn er die Verlorenen zurückkauft mit dem Pfand, das gar zu lieb und teuer. Es erscheint hier bei Gertrud rhetorisch so, als wäre die folternde Liebe eine äußere Kraft. In Wirklichkeit ist sie Jesus selbst in seiner Liebeshingabe, der sich für jeden Menschen persönlich opfert. Zunächst wird die Liebe als Subjekt angesprochen, was sie an Jesus bewirkt hat, nämlich seinen Tod aus Liebe, bevor der Tod selbst zum Adressaten der staunenden Meditation wird. Die Liebe wird wie in ihre Schranken gewiesen, wenn sie Genüge finden soll daran, dass Jesus nun ihretwegen tot ist. Da schreibt Gertrud: O Liebe, dein Eifer hat den Herzensnerv meines Jesus so rührig angelangt, dass es, vor Liebe gebrochen, all seine Lebenskraft verloren hat. O Liebe, nun sei es dir endlich genug, mögest du nun endlich Maß und Grenze setzen, da man Jesus vor deinen Augen tot dahängt. Tot, ganz tot, damit ich das Leben habe in größerem Überfluss. Tod, damit mich der Vater zum Sohn annehme in größerer Liebe. Tod, damit ich leben soll in größerem Glück. Zugleich zeigen die Gegensätze, dass der tote Jesus das Leben der geliebten Erlösten erst ermöglicht und mit einer neuen Lebensqualität beschenkt. Durch den Erlösertod werden die Erlösten zu Kindern Gottes. Die Betrachtung nimmt schließlich den Gedanken des Loskaufs wieder auf. Gertrud spricht den Tod Jesu selbst an als Loskauf, der sie mit den reichsten Mitteln erlöst hat. Dies verweist auf den höchstmöglichen Lösepreis durch das Leben Jesu. Die Dankbarkeit der Erlösten drückt sich in dem Wunsch aus, sich ihrerseits ganz in die Waagschale zu legen, jedoch erkennt sie, wie wenig sie wiegt im Vergleich zum Erlöser. Dennoch schenkt sie ihm die Liebe ihres Herzens. Gott möge sie mit sich vereinigen. Und so betet Gertrud: Was an Lobpreis und an Dank soll ich dir anbieten, auch wenn ich mich tausendmal auf die Kaufwaage gebracht? Was bin ich wohlfeiles Menschlein im Vergleich zu dir, o der du mich mit reichen Mitteln losgekauft hast? Also werde ich meine Seele, die du losgekauft hast, dir ganz anbieten und sie dir entgegentragen. Die Liebe meines Herzens werde ich zu dir hintragen. Trotz des immensen Abstandes zwischen dem Erlöser und der erlösten Seele erscheint hier eine Vergleichbarkeit der Ganzhingabe, denn beide schenken sich ganz, obwohl das Geschöpf unendlich weniger zu schenken hat. Die Betrachtung zur Todesstunde Jesu in der Non endet mit einem längeren Gebet, in dem die Seele ihre schlechten Verdienste den guten Verdiensten Jesu gegenüberstellt und Anteil an letzteren erbittet. Die Gewalt göttlicher Liebe möge sie zu innerst verändern und ihr die am Kreuz erwirkte Gnade und Barmherzigkeit zuwenden, so dass sie weg von sich selbst umkehrt ganz zu Jesus hin. Dessen Liebe zu ihrer Liebe ließ ihn am Kreuz sterben und erlöste die gesamte allgemeine Schuld. Wenn sich die Beterin durch ihr Handeln des Todes Christi würdig erweist, hofft sie, dass sie in ihrer Todesstunde, Zitat, kennenlerne meines Loskaufs süßeste Frucht und deines Todes gar überaus würdiges Verdienst. Und so wirksam soll dies sein, wie du es mir gewünscht hast, als du im Durst nach meinem Heil deinen Lebenshauch hast ausströmen lassen und als du um den großen Preis deines Blutes mich zurückgekauft hast, so Gertrud. Der Wunsch Christi nach der Erlösung der Menschen soll sich an ihr erfüllen in ihrer Todesstunde, da er seinen Lebensatem für sie ausgehaucht hat, um ihnen das Leben neu zu schenken. Das Blut Christi als Lösepreis soll ihr die Frucht des Lebensbaumes einbringen. Im Stundengebet der Vesper betrachtet Gertrud die Erlösung im Bild des Geldes noch einmal. Angerufen werden die Liebe und treue Güte Jesu. Der Erlöser möge sie loskaufen, da sie nicht die nötigen Mittel besitzt. Und jetzt kommen wir zu der Stelle, die wir eingangs schon besprochen haben. Diese Bitte drückt sie nämlich aus in einer recht ungewöhnlichen Form. Bewegen möge dich, schreibt sie, die Armut meines Lebensgeistes und, berührt von Herzerbarmen, sag in treuer Güte mir, eine gemeinsame Kasse wollen wir haben, ich und du. Wenn Jesus ihr in dieser Weise Anteil an seinem Eigentum und seinen Verdiensten gibt, braucht sie ihre Armut nicht mehr zu fürchten. Die Güte hat solchen Reichtum erworben, dass Himmel und Erde ihn nicht erfassen. Jesus hat für die Seele seine Seele und für ihr Leben das Seine gegeben, sodass alles Seinige auch zum Besitz der Erlösten wird. Genau darin besteht die zuvor erhoffte gemeinsame Kasse aus den Verdiensten Jesu. Dazu hat die Güte ein Gastgeschenk in Gestalt der eucharistischen Opfergabe zurückgelegt, aus dem die Seele täglich schöpfen kann, um mit dem Vater ausgesöhnt zu sein. Dieses Motiv haben wir in der letzten Sendung bei Hildegard auch sehr ausführlich betrachtet. Damit die Seele wieder Gott preisen und ihm gemäß wirken kann, soll durch das Unterpfand des eucharistischen Opfers alles Unvollkommene wiederhergestellt und erneuert werden. Die Liebe Christi soll alle Sünden zudecken, die Unrechtstaten austilgen und Versäumnisse aufholen. Als Erbe ohne Schuld ist Christus für den Menschen gestorben, hat den Preis gezahlt und ihn so befreit. So kann die Seele sich in den Willen Christi einformen. Schließlich spricht Gertrud in der Komplett, im Nachtgebet, mit der Liebe und Beharrlichkeit und meditiert mit der beginnenden Nachtruhe die Grabesruhe Jesu. Die beharrliche Liebe bewirkte das Werk des Loskaufs, das die innige Güte ihm auferlegt hat. Dieser kostbare Preis, den die Seele sich erwählt, stellt wieder her, was dem Menschen zur Vollkommenheit fehlt. Der himmlische Bräutigam soll sie durch seinen Tod vom todesähnlichen Schlaf des unwürdigen Lebenswandels aufwecken zu einem Leben, das dem Preis deines Blutes, wie Gertrud betet, würdig entspricht. Die Exerzitia enden mit dieser Übung zur Wiedergutmachung der Sünden und Vorbereitung auf den Tod und münden nach dem betenden Betrachten des Stundengebetes ein in das bräutliche Ziel der christlichen Seele, wenn Gertrud folgendermaßen schreibt: Wenn du feierlich begehst, dass dir alles wieder gut gemacht wird, so wie zuvor gesagt, dann bete am selben Tag zur Mittagszeit zum Herrn, dass er dich hineinführe in den Lustgarten seines göttlichen Herzens, dass du dich dort siebenmal wäschst im Jordan der Verdienste seines Lebens und seines Leidens. Gänzlich gereinigt von jedem Makel sollst du dann an dem Tag, der dein irdisches Dasein abschließt, in voller Schönheit hineingeführt werden in das Brautgemach seiner göttlichen Liebe. Die biblischen Anspielungen in diesem kleinen Abschnitt beziehen sich auf Susanna im Bade, im Buch Daniel, die mittags im Garten ihres Mannes Lust wandelt, dann auf den aussätzigen Syrer Naaman im zweiten Buch der Könige, der siebenmal im Jordan untertaucht, und auf die nun makellose Braut im Hohen Lied, die in ihrer Todesstunde ins Brautgemach geführt werden kann, da sie durch Christus gereinigt ist. Schließlich wird auch der Leib in die Erlösung einbezogen, indem das leibliche Leiden Jesu auf die Erlösung von Sünden bezogen wird, die der Mensch mit denselben Organen begangen hat. Da werden also die Körperorgane aufeinander bezogen. Etwa die Tränen der allerklarsten Augen Jesu sollen jeden Makel der Augensünden abwaschen. Die süße, treue Güte deiner Ohren, wie Gertrud betet, soll jede Sünde ihrer Ohren abwaschen, damit sie im Gericht nichts Schlimmes hören muss, sondern vielmehr die süßen Rufe Jesu. Durch die reine Absicht der Gedanken und die glühende Liebe des durchbohrten Herzens Jesu sollen boshafte Gedanken und Verbrechen des Herzens abgewaschen werden. Und wie Gertrud schreibt, auf dass dein gar so bitteres Leiden mir im Tode sei mein schattiger Schutz und dass dein Herz, das aus Liebe gebrochen, allezeit meine Wohnstatt sei. Die Braut hofft, in ihrer Todesstunde in die Arme ihres aus Tausenden erwählten Bräutigams stürzen zu können, wenn die vollkommenen Taten Jesu und seine ans Kreuz gehefteten Hände ihr diese Vergebung all ihrer Pflichtvergessenheit erwirken. Schließlich durch die Ermüdung und Durchbohrung seiner Füße sollen die Makel ihrer Füße abgewaschen werden, damit sie durch seinen Schutz ihre Reise fröhlich vollenden und in sein Zelt eintreten kann, da er der Siegespreis ist, nachdem sie läuft. Auch hier werden jeweils Hände, Füße und die Sinne auf das einerseits Handeln des Menschen, andererseits die Erlösungstat Christi bezogen und gleichsam parallelisiert. Was hat uns nun diese Betrachtung in der vergangenen Sendung bei Hildegard von Bingen und in dieser zweiten Folge bei Gertrud der Großen zu sagen für den Zusammenhang von Erlösungsmeditation und Liturgie? Die Liturgie der Kirche umfasst das ganze christliche Glaubensleben, besonders das Geheimnis der Erlösung, das die Eucharistie ja gegenwärtig setzt. Da das benediktinische Mönchtum aus der Feier der Liturgie in besonderer Weise lebt, verwundert es nicht, dass auch die mystische Dimension des Christseins darin eingebettet ist und in benediktinischen Klöstern in liturgischer Form erfahren wird. Hildegard und Gertrud sind dafür hervorragende Beispiele. Zugleich zeigt sich, wie unterschiedlich dieser Aspekt christlichen und benediktinischen Lebens sein kann, wenn die je persönliche Berufung zur Mystik mit ins Spiel kommt. Die Kirchenlehrerin Hildegard von Bingen betont die Bedeutung der Kirche für die Feier der Eucharistie, nämlich wie sie die Erlösungsgnade des Todes und der Auferstehung Christi aufnimmt und sie den Gläubigen und dem ganzen Kosmos vermittelt. Ohne die Kirche und die Feier der Liturgie kann die Erlösung den Menschen nicht erreichen. Auch die endzeitliche Liturgie in ihrer eschatologischen, also auf das ewige Ziel bezogenen Bedeutung, schaut Hildegard in ihrer Tiefe, wie nämlich die Liturgie den Kosmos zu seiner Bestimmung, nämlich der himmlischen Vollendung, führt. In alledem ist jedoch nie die Rede von Hildegards persönlicher Gottesbeziehung. Sie ist zwar Trägerin dieser Visionen und deren Sprachrohr, nicht aber deren Gegenstand. Zu den Glaubensinhalten, die sie zu lehren hat, gehört die Erlösungslehre, die sie bildreich und in abgewogener Sprache verkündet, um die Gläubigen auf den Weg des ewigen Heiles führen zu helfen. Bei Gertrud nun, wie wir heute gesehen haben, bezieht sich die Meditation ebenso auf die kirchliche Liturgie, um darin aber die allgemeine Lehre der Kirche über die Erlösung mit persönlichen Erwägungen und Gebeten anzureichern oder liturgische Gebete für die persönliche geistliche Situation anzupassen. Ihre, Gertruds, Lehre ist immer zugleich geistliche Begleitung für ihre Mitschwestern aus eigener Erfahrung. So verdeutlichen beide Benediktinerinnen in unterschiedlicher Weise, wie die Erlösung im Hochmittelalter nicht nur in der wissenschaftlichen Theologie reflektiert wurde, sondern auch in der geistlichen Theologie aus der Liturgie als Lebens- und Erkenntnisquelle. Danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Dr. Vicky Ranf. Zum Thema heute eine gemeinsame Kasse mit Christusliturgie und Erlösung bei Gertrud von Helfter. Eine gemeinsame Kasse mit Christus. Über die Liturgie und Erlösung bei Gertrud von Helfter hat Dr. Vicky Ranf gesprochen, hier in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Frau Dr. Ranf, das setzt ja schon ein gewisses Studium voraus, auch sich diese Sprache, die Texte dieser Mystikerinnen anzueignen. Was würden Sie sagen, was die uns heute, oder wenn wir sie übersetzen, was sie uns heute vielleicht auch jetzt gerade in der Fastenzeit so mit auf den Weg geben können?
Das ist natürlich ein weites Feld. Es stimmt schon, man muss sich einlesen in diese Texte. Man muss nicht unbedingt ein wissenschaftliches Studium haben, um aus diesen Texten was entnehmen zu können. Aber es ist doch so, dass man eine gewisse Gewöhnung, nenne ich es jetzt mal, braucht im Umgang mit solchen Texten, dass man die geistliche Tiefe dieser Texte zu erfassen versteht. Man muss diese Texte sicherlich ruhig, meditierend und wiederholt lesen. Das ist keine Lektüre, die sich sehr schnell und oberflächlich erschließt, sondern man muss sich, wie bei der Heiligen Schrift ja auch, betrachtend und meditierend hinein vertiefen. Aber es ist wohl auch so, dass der Heilige Geist dem betend Lesenden auch erschließt, was er oder sie jeweils daran verstehen und aufnehmen soll für das eigene geistliche Leben. Ich denke, was für uns jetzt aus diesem Vortrag bleiben kann, ist zum einen der Impuls, dass wir, wenn wir das Stundengebet der Kirche mitbeten, und das ist ja über Radio Horeb jederzeit möglich, dass wir dann auch wirklich das Leben Jesu mit betrachten. Das ist so wie etwa das Rosenkranzgebet auch eine Möglichkeit, das Leben, Leiden, Sterben, Auferstehen Jesu zu betrachten und betend mitzuvollziehen. Das macht Gertrud hier sehr deutlich, ganz unabhängig von diesen vielen Details, die zur Sprache gekommen sind und in dieser reichen Bildwelt, die angesprochen war. Es ist vor allem dieser eine fokussierende Gedanke, dass Christus im Zentrum des Gebetes steht und dass wir sein Leben und alles, was er für uns getan hat, betend erwägen können. Und das ist eigentlich das, was Gertrud auch tut. Viel mehr tut sie gar nicht. Was bei ihr besonders ist, im Vergleich zu wahrscheinlich den meisten von uns, dass sie das in einer Tiefe erfährt, die ganz außergewöhnlich und die auch in besonderer Weise begnadet und gottgegeben ist. Aber die ersten Schritte können wir alle mitvollziehen auf diesem Weg. Und wer weiß, vielleicht führt Gott uns dann auch tiefer ein in das Verständnis der Heilsgeheimnisse.
Das ist jetzt schon auch vielleicht etwas sehr Besonderes, was Originelles, haben Sie selber auch gesagt, das Stundengebet einmal so unter die Lupe zu nehmen, dass man wirklich anhand so eines Tages das ganze Erlösungsgeschehen Christi miterleben kann, setzt natürlich auch voraus eine gewisse Ruhe, ein Ort des Rückzugs, um das auch mit zu betrachten. Wie ist das denn für Sie selber durch das intensive Studium, auch gerade mit solchen Schriften, die Auseinandersetzung mit dem Leben solcher großer Heiliger, hat für Sie sich da auch was Neues erschlossen, auch in Ihrem persönlichen Gebetsleben?
Doch, in jedem Fall. Es ist wirklich so, dass zumindest bestimmte Phasen der wissenschaftlichen Arbeit, nämlich die Phasen, in denen wirklich die intensive Textlektüre und Interpretation im Zentrum steht, doch einem selber diese Texte auch erschließt, samt ihren Inhalten. Es ist ja nicht so, dass man als Wissenschaftler, zumindest in diesen thematischen Bereichen, einfach nur am Schreibtisch sitzt und gewissermaßen kalt Texte interpretiert, sondern man nimmt ja selber dieses Gedankengut auch in sich auf, bewegt das in sich, meditiert das im weiteren Sinne des Wortes sowohl verstandesmäßig für die Wissenschaft als auch geistlich in diesen Inhalten. Das geht ja immer wechselweise ineinander über, wenn man viel mit solchen Texten umgeht, dass es einerseits die Arbeit am Schreibtisch ist und das andererseits aber auch in irgendeiner Weise das Gebetsleben mitfärbt, weil einfach auch im Gebet solche Formulierungen auf einmal wieder auftauchen, die man am Schreibtisch sozusagen bei der wissenschaftlichen Arbeit aufgenommen hat. Also das bedingt und prägt sich auch gegenseitig, weil einfach die Texte in beiden Bereichen dann vorkommen.
Und gibt es etwas, was Sie so besonders fasziniert hat, auch gerade an Gertrud von Helfter, Gertrud der Großen?
Ja, wenn ich das so sagen soll, ich bin selber ein sehr liturgischer Mensch und was mich bei Gertrud sehr anspricht, wie sehr sie ihre ganze Frömmigkeit aus der Liturgie bezieht. Also jedes Detail, das sie anspricht, verortet sie an einem bestimmten Punkt der Liturgie und bringt das damit in Verbindung, beziehungsweise die Liturgie ist überhaupt der Anlass, dass sie dann innere Erfahrungen erkennen und vertiefen kann. Also das ist regelrecht der Auslöser und das finde ich ausgesprochen faszinierend, dass sie die Liturgie nicht einfach nur als Pflicht absolviert und sagt, gut, ich bin im Kloster, ich muss diese Gottesdienste besuchen, das ist sozusagen mein Beruf, sondern dass sie wirklich innerlich aus der Liturgie ihre ganze Frömmigkeit schöpft. Natürlich auch aus der Heiligen Schrift, die ja in der Liturgie gelesen wird, in der Heiligen Messe genauso wie im Stundengebet. Das sind ja alles Schrifttexte, in weitesten Teilen zumindest, dass also dieses ineinander Übergehen der Schriftfrömmigkeit und der liturgischen Frömmigkeit eine solche Verinnerlichung hervorbringt. Das finde ich ganz bemerkenswert.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Ranf, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier zwei große Heilige des Mittelalters, zwei Mystikerinnen näher gebracht haben, erschlossen haben. Ein herzliches Dankeschön an Sie und alles Gute Ihnen weiterhin.
Ja, danke Ihnen auch. Vielen Dank auch in die Technik und vielleicht auf ein anderes Mal. Auf Wiederhören.
Gerne auf ein Wiederhören, ja. Und alle, die Sie uns zuhören, Sie haben die Möglichkeit, beide Sendungen dann auch in der Mediathek noch einmal abzurufen, sich herunterzuladen und nachzuhören im Podcast unter www.horeb.org. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag und danke für Ihr Interesse, Ihre Anjuta Engert.